NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Heute mit diesen Themen. Keine Zukunft für deutsche Imame. Noch immer fehlen praktische theologische Ausbildungsangebote. Dazu ein Gespräch mit dem Islamwissenschaftler Mohammed Khorshid. Schwierige Fragen am Beginn des Lebens. Die Versprechen der Pränatalmedizin. Hinsehen statt abschotten. Der Flüchtlingsexperte der EKD, Präses Rikowski, zu Besuch auf Malta. Und die schnellste Kirche Norddeutschlands, wie die evangelische Kirche Mitglieder gewinnen will. Im Studio begrüßt sie Ita Niehaus. Noch sind in Deutschland ausgebildete und deutschsprachige Imame die Ausnahme in Moscheegemeinden. Die meisten muslimischen Geistlichen sind nicht hier aufgewachsen und daher oft nur wenig vertraut mit der Lebenswirklichkeit der deutschen Muslime, teilweise auch überfordert. Das soll sich ändern, auch durch die Zentren für islamische Theologie, zum Beispiel in Osnabrück und Münster. Die ersten Absolventen haben dort bereits ihr Studium abgeschlossen. Doch es fehlt noch immer eine praktische theologische Ausbildung, wie sie etwa in der katholischen Kirche im Priesterseminar stattfindet. In dieser Woche hat das Osnabrücker Institut für islamische Theologie Alarm geschlagen, weil es nicht so richtig weitergeht mit der Imamausbildung. Mohammed Khorshid ist Leiter des Zentrums für islamische Theologie in Münster. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, ob er sich, wie Bülent Uca, Direktor des Instituts für islamische Theologie in Osnabrück, auch Sorgen macht um die Berufsperspektiven der Studierenden, die Imam werden möchten.
Ich mache mir in der Tat Sorgen aus einer anderen Perspektive, und zwar der Beruf des Imams ist für viele Studierende nicht so attraktiv und vor allem deshalb, weil die Frage der Finanzierung gar nicht geklärt ist. Wenn die Moscheegemeinden sie finanzieren sollen. Erstens, die Moscheegemeinden beziehen ihre Imame entweder aus dem Ausland oder sie bilden sie selber aus. Und bislang haben die Moscheegemeinden noch keine Ausbildungsinstitutionen, eben wie die Priesterseminare oder ähnliches, wo sie die Imame ausbilden. Das heißt, es fehlt noch eine klare Perspektive für die Studierenden, um zu sagen, ja, das lohnt sich, ich sehe mich schon in 5 Jahren in einer Moschee in der Praxis. Und deshalb besteht im Moment sehr, sehr wenig Interesse für den Bereich.
Und trotzdem, es sind sich ja fast alle einig, wir brauchen dringend in Deutschland ausgebildete muslimische Geistliche. Es wird auch schon lange darüber diskutiert, wie man am besten diese praxisorientierte Ausbildungsphase, die Sie angesprochen haben, einer Art Priesterseminar, Imamseminar etwa nach dem Studium, gestalten soll. Woran hakt es also vor allem?
Ich glaube, es war am Anfang vielen Politikern nicht sehr klar, was das alles benötigt, um Imame auszubilden. Denn als man damals 2010 gemeint hat, wir müssen starten mit der Einrichtung der Zentren für islamische Theologie in Deutschland, da hat man davon gesprochen, da sollen Imame ausgebildet werden. Und das war ein großes Missverständnis von Anfang an, weil es nicht Aufgabe der Universität, unmittelbar die Imame auszubilden, genauso auch nicht Priester oder Pfarrer auszubilden. Das machen ja die Kirchen, die Religionsgemeinden. Da hat man sich von Anfang an nicht die Gedanken gemacht, wenn die Absolventen der Theologie fertig sind, ja, wo machen sie diese praktische Ausbildung jetzt, um konkret Imam zu werden? Auf der anderen Seite fehlen noch immer Konzepte seitens der Moscheegemeinden. Also ist es weniger der politische Wille, der fehlt, sondern die klaren Konzepte, die klare Perspektive, auch für die Politik.
Jetzt ist ja so, dass die muslimischen Verbände würden in Niedersachsen, woanders auch, gerne Träger sein in Kooperation mit dem Land und dem Institut. Wäre so ein Imamseminar unter muslimischer Trägerschaft der Verbände ein Schritt in die richtige Richtung?
Wenn man nicht diese Seminare den Verbänden allein überlässt, sondern wenn dies in Kooperation ist zwischen den Verbänden, den Zentren selbst und der Politik, so dass das alles ausgewogen ist, auch dafür gesorgt wird seitens der Zentren der Theologie für bestimmte Standards, auch für einen reflektierten Islam, dann finde ich das sinnvoll, denn wenn wir das alles gestalten ohne die Moscheegemeinden, ohne die Verbände, da kommt das nächste Problem. Ja, sie werden die höchstwahrscheinlich nicht akzeptieren und sagen, die wurden uns nur von oben so auferlegt, diese Imame, aber wir waren nicht involviert in den Prozess deren Fortbildung als Imame. Und da kann ich mir vorstellen, dass es dann so nicht funktionieren wird.
Es wird ja immer wieder gefordert in dieser Debatte um die Imamausbildung, dass der Islamverband DİTİB sich von der Türkei lösen soll, wird als eine wichtige Voraussetzung genannt. Wie realistisch ist das denn, dass die Verbände versuchen, unabhängig zu werden vom Ausland?
Im Moment sehe ich noch keine klaren Konzepte bei DİTİB, wie sie sich jetzt abkapseln von ausländischen Interessen. Denn die große Frage, die bei DİTİB auftaucht, ist die Frage nach der Finanzierung. Wer soll denn die Imame, die Moscheegemeinden oder ihre Moscheen finanzieren, wenn die Auslandsfinanzierung unterbunden wird und diese Abhängigkeit aufgegeben wird? Das heißt, DİTİB muss sich ganz neu konzipieren. Da muss ein neuer Verband gegründet werden, der total sich abnabelt von der Türkei. Und ich glaube, das ist noch ein langer Prozess, der nicht so kurzfristig einzurichten wäre.
Keine einfache Situation also. Wo würden Sie als erstes ansetzen, damit sich etwas bewegt, endlich bei der Imamausbildung?
Man muss parallel an mehreren Stellen ansetzen. Die theologische Ausbildung, sie ist die Basis, also da werden die Grundlagen da geboten. Ich würde aber auch da ansetzen, wo man an einem Tisch zusammenkommt, die Moscheegemeinden, die Theologie und die Politik, dass man sich einigt, dass man auch Kriterienkataloge erstellt, dass der Staat sagt ganz klar, folgende Kriterien muss eine Moscheegemeinde erfüllen, damit wir bereit sind, mit dieser Moscheegemeinde zusammenzuarbeiten, gerade in dieser Frage der Imame-Ausbildung, sodass wir uns schützen vor Beliebigkeit, vor Fundamentalismus. Und dann wäre der zweite Schritt zu schauen, wer erfüllt diese Kriterien, welche Moscheegemeinden erfüllen diese und mit denen können wir zusammenarbeiten. So bringt man auch die Moscheegemeinden auch dazu, ein Stück weiter zu denken, vielleicht manches zu überdenken, auch was gepredigt wird oder manche Haltungen, die sie einnehmen, auch politische Haltungen, damit es ganz klar ist, nur wer diese Kriterien erfüllt, ist ein willkommener Partner, sonst nicht.
Mohanned Khorshid, Leiter des Zentrums für islamische Theologie in Münster, über die Debatte um die Imamausbildung. Die Freude ist groß bei den meisten Vätern und Müttern, wenn sie den positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten. Schon bald aber beschäftigt die werdenden Eltern eine wichtige Frage. Wird unser Kind gesund auf die Welt kommen? Antworten darauf verspricht die Pränataldiagnostik. Und da hat sich in jüngerer Vergangenheit einiges getan. Bluttest, Ultraschall in 3D, genetische Untersuchungen im Labor, die Möglichkeiten, das noch ungeborene Kind zu untersuchen, werden immer umfassender und genauer. Für die Eltern heißt das, sie müssen sich Gedanken machen, welche Angebote der Pränatalmedizin sie nutzen wollen und wie sie damit umgehen, wenn sie nach einer Diagnose plötzlich vor der Frage stehen, Schwangerschaft weiterführen oder abbrechen. Burkhard Schäfers über schwierige Fragen am Beginn des Lebens.
Jael wird 13 Jahre alt, obwohl ihr Leben schon vor der Geburt hätte vorbei sein sollen. Im 8. Schwangerschaftsmonat erfahren die Eltern, dass ihre Tochter Trisomie 18 hat. Kinder mit diesem schweren Chromosomendefekt sterben meistens bereits im Mutterleib oder kurz nach der Geburt. Shabnam Arzt, die Mutter, fühlt sich von den Medizinern zu einem Schwangerschaftsabbruch gedrängt.
Es war ja so, dass wir ziemlich blauäugig in diese Praxis gefahren sind und hatten die Hoffnung, dass der behandelnde Arzt eben uns sagen kann, warum ich jetzt so viel Fruchtwasser habe, was es auf sich hat und wie wir unsere Tochter helfen können. Aber es wurde ziemlich schnell deutlich, dass wir nicht dort sind, damit man uns hilft, sondern dass man auf Fehlersuche ist.
Nicht nur die Diagnose ist ein Schock, auch die Art, wie die Pränatalmediziner mit ihnen umgehen, sagt Shabnam Arzt.
Sie haben uns gefragt, wollen Sie wirklich das Ihrem Kind antun? Wollen Sie sich das antun? Uns wurde schlechtes Gewissen gemacht, dass wir uns eben für unsere Tochter entscheiden und dass wir diesen Weg gehen wollen.
Die Eltern stellten sich gegen den Rat der Ärzte. Jael kam auf die Welt und lebte 13 Jahre als eines von wenigen Kindern mit Trisomie 18. Inzwischen ist sie gestorben. Ihre Eltern haben ein Buch geschrieben, Umarmen und Loslassen. An der Geschichte von Jael zeigt sich das Spannungsfeld der Pränataldiagnostik. Hier der Wunsch, die Schwangerschaft unter Kontrolle zu haben. Dort die Grenzen der Medizin, sagt die Fachautorin Caroline Erhard Seidel.
Tatsächlich kann Pränataldiagnostik aber nur in sehr wenigen Fällen Erkrankungen und Behinderungen vorgeburtlich schon entdecken, weil nur 4% aller Erkrankungen und Behinderungen sind ja angeboren und der Großteil entsteht während der Geburt oder im Laufe des Lebens.
Werdende Eltern hätten oft den Eindruck, die Pränataldiagnostik gehöre zur Schwangerschaft dazu. Diesen Quasi-Automatismus kritisiert Erhard Seidel, die Mütter und Väter nach einer Diagnose begleitet, und betont, Es gibt ein Recht auf Nichtwissen.
Diese Untersuchungsmethoden werden ja auch immer genauer und es wird immer mehr angeboten. Aber die psychosoziale Begleitung und die Aufklärung hinkt etwas hinterher. Das passiert oft nur so nebenher auf dem Papier und unzureichend. Und die tatsächlichen Angebote kommen ja dann wirklich erst, wenn die Diagnose festgestellt ist.
Dann aber seien die betroffenen Eltern im Schockzustand und deshalb manchmal tagelang kaum in der Lage zu verstehen, was ihr Kind hat. Sie müssten ausreichend Zeit bekommen, sich beraten zu lassen, sagt die Expertin. Schließlich geht es um die existenzielle Frage, Schwangerschaft fortführen oder abbrechen. Kritiker werfen der Pränatalmedizin vor, für Schwangerschaftsabbrüche mitverantwortlich zu sein. Gäbe es weniger Untersuchungen, würden Eltern auch seltener mit unklaren Befunden verunsichert. Der Pränatalmediziner Helge Mommsen hält dem entgegen, heute ließen sich aufgrund besserer Verfahren deutlich mehr Erkrankungen erkennen als früher.
Es geht uns auch darum, wenn ein Kind eine Erkrankung hat und ich das feststelle, kann ich dem Kind wesentlich besser gerecht werden, indem ich entsprechend die Geburt vorbereite, plane, die Kinderärzte informiere und weil die Eltern sich dann doch wesentlich besser darauf vorbereiten können und mehr Zeit haben, sich mit der Situation auseinanderzusetzen.
Shabnam Arzt, die Mutter von Yael, engagiert sich in einer Selbsthilfegruppe für betroffene Eltern. Sie sagt, die Pränatalmedizin solle nicht nur nach Fehlern suchen.
Was ich dann den Ärzten empfehlen kann, ist, dass man den Müttern auch dieses Gefühl vermittelt, ja, wir sehen, dass etwas nicht in Ordnung ist, aber letztendlich können wir auch nicht sagen, wie das Leben wirklich verlaufen wird. Keiner von den Ärzten hat uns gesagt, wie großartig unsere Tochter ist.
Schwierige Fragen am Beginn des Lebens, die Versprechen der Pränatalmedizin, Burkhard Schäfers berichtete. Wie kann missionarische Kirche heute aussehen in Deutschland? Darüber wird immer wieder diskutiert, nicht nur auf dem Evangelischen Kirchentag oder dem Katholikentag. Der Greifswalder Theologe Michael Herbst etwa kritisiert bereits seit einigen Jahren die gängigen evangelischen Theorien von Kirche. Sein neues Buch »Aufbruch im Umbruch« ist die wiederholte Aufforderung, missionarische Kirche zu sein. Herbst bezieht sich häufig auf Beispiele aus der anglikanischen Kirche in England. Dorthin pilgerten schon vor Jahren ganze Reisegruppen und kehrten meist begeistert zurück. Doch die Übertragung missionarischer Projekte auf deutsche Verhältnisse scheiterte dann oft. Die hannoversche Landeskirche dagegen setzt aufs Experimentieren. Brigitte Lehnhoff berichtet.
Rodenberg, ein kleines Städtchen im Südwesten von Niedersachsen, mitten auf dem geklinkerten Marktplatz. Drumherum das Rathaus, ein Geldinstitut, ein Supermarkt und mehrere kleine Geschäfte. Ein Treffpunkt also. Und dort rangiert gerade ein weißer Transporter einen himmelblauen Bauwagen. An der Form der kleinen Fenster und an dem grauen Turm, der hochgekurbelt wird, ist unschwer zu erkennen, das ist eine Kirche. Drei rote Stufen steigt der Besucher hinauf zum Wagen und kann sich dort in eines der gemütlichen gelben Sofas setzen.
Es hat uns von Anfang an gewundert, wie einfach es ist, dass die Menschen ganz viel von sich selber erzählen. Welchen Ärger sie schon mal mit Kirche hatten oder welche schönen Momente sie sich noch daran erinnern oder halt tatsächlich ihre Lebensgeschichte, ihre Sorgen, Nöte erzählen. Dieses Ding als Kirche akzeptieren und von sich aus uns etwas erzählen.
Ralf Schönbeck ist ehrenamtlicher Fahrer des Kirchenmobils, das seinen Standort zwar in Obernkirchen hat, von dort aber auf Reisen geht zu Festen und Demos in der Region. Finanziert wird die schnellste Kirche Niedersachsens aus dem Fonds Missionarische Chancen der Hannoverschen Landeskirche. Den Fonds gibt es seit 2015. Im vergangenen Jahr waren 800.000 Euro darin, in diesem Jahr 600.000. Über die Förderanträge entscheidet auch Pastor Philipp Ehlhaus, Leiter der missionarischen Dienste der Landeskirche.
Eine missionarische Kirche ist eine Kirche, die sich nicht selbst genügt. Nicht nur für ihre eigenen Mitglieder da ist, sondern die davon lebt, dass es da mal jemanden gegeben hat, der in einer faszinierenden Art und Weise Liebe entgrenzend gelebt hat. Jesus Christus. Und das meint missionarische Kirche. Unterwegs zu sein hin zu den Menschen und Anteil haben an der Bewegung der Liebe, die man im Neuen Testament nachlesen kann.
Unterwegs sein, das nimmt auch die Gemeinde St. Andreas in Springe in der Region Hannover wörtlich. Sie will herausfinden, warum es ihr trotz aller ausgeklügelten Programme nicht gelingt, die Altersgruppe der 25- bis 40-Jährigen zu erreichen. Diakonin Janne Zimmermann, selbst 33, macht sich auf den Weg.
Ich treffe mich mit den Leuten im Café zum Beispiel oder hier im Büro oder bei ihnen zu Hause und komme ins Gespräch, um ein bisschen Gefühl zu kriegen, was bewegt euch. Und was dabei dann rauskommt, ist noch gar nicht klar und ist auch nicht wichtig erstmal, sondern wichtig ist erstmal ins Gespräch zu kommen, weil diese Menschen eben hier in der Kirche nicht auftauchen.
So sieht es auch Klaus Fröhlich, Pastor von St. Andreas. Er sagt, wir müssen es aushalten, nicht zu wissen, wo es hingeht.
Und das ist Wohltun, nicht zu wissen, wo das Ziel ist. Das Ziel ist eben nicht zu beschreiben, aber klar ist, wir gehen auf einem Weg und haben Leute, die mitgehen.
So betrachtet heißt missionarisch Kirche sein, eine 180-Grad-Wende zu vollziehen. Rausgehen, nur von den Menschen her denken, nicht auf messbaren Erfolg schielen. Und es gilt, auch solche Gruppen als Gemeinde zu akzeptieren, die sich auf Zeit oder an bestimmten Orten bilden, etwa im Krankenhaus, in einer Schule oder eben rund um ein missionarisches Experiment. Die Verfassung der Landeskirche soll 2020 entsprechend geändert werden. Aber es gibt auch Widerstände, weiß Philipp Ehlhaus.
Ein Hauptproblem für mich im Blick auf missionarische Aufbrüche ist, dass man sich Kirche im Grunde genommen nicht anders vorstellen kann, als in den Strukturen der Gegenwart. Etwas kleingeschrumpft, ja, eine Bonsai-Kirche. Und das halte ich für ausgesprochen verhängnisvoll. Kirchenentwicklung ist mehr als Strukturentwicklung.
Spannend wird daher zunächst das Jahr 2019. Dann gilt in der Landeskirche das Motto Zeit für Freiräume. Fragen, Aufbrüche und Neuanfänge sollen zum Programm werden.
Ein Beitrag von Brigitte Lehnhoff. Trotz der Missionsprojekte, die Mitgliedszahlen der großen christlichen Kirchen in Deutschland sind weiter zurückgegangen. Mehr dazu in den Meldungen aus Religion und Gesellschaft hier in Blickpunkt Diesseits bei NDR Info.
Nach Angaben der evangelischen Kirche in Deutschland ging die Zahl der Protestanten 2017 um 390.000 Mitglieder auf 21,5 Millionen zurück. Das ist eine Abnahme um 1,8%. Die Zahl der Katholiken sank nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz bundesweit um 270.000 auf 23,3 Millionen. Insgesamt gehören jetzt noch 54% der deutschen Bevölkerung zu einer der beiden großen christlichen Kirchen. Das Bundesinnenministerium hat das Konzept der Deutschen Islamkonferenz überarbeitet. Ein wichtiges Ziel: Die Muslime in Deutschland sollen sich darüber verständigen, was deutscher Islam ist. Nach der Sommerpause wird das Gremium wieder tagen, nicht nur mit Vertretern der Islamverbände, sondern auch mit muslimischen Einzelpersonen. Die Reaktionen aus der muslimischen Community sind unterschiedlich. Während der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Masiek, die Ankündigungen als positives Signal wertete, sprach der Vorsitzende des Islamrats, Ali Kiesel Kaya, von einer Anmaßung des Staates. Das Innenministerium bestelle einen Islam nach Wunsch. Bülent Utscher, Direktor des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück und ehemaliges Mitglied der Deutschen Islamkonferenz, äußerte sich zunächst abwartend.
Ich finde eine Mischung von Institutionen, von Verbandsvertretern, Gemeinden und Einzelpersonen vernünftig. Wichtig wird hier aber sein, wer die Einzelmitglieder sind. Wenn das Bundesinnenministerium die Einzelpersonen so aussucht, dass es einen Beitrag zum konstruktiven Austausch liefert, finde ich diesen Ansatz sehr vernünftig und auch unterstützenswert. Wenn es aber um einfache Polemiken und um demagogische Auseinandersetzungen gehen soll, dann ist es vertane Zeit.
Antisemitische Äußerungen im Internet haben einer Studie der Technischen Universität Berlin zufolge in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Untersucht wurden mehrere hunderttausend Texte und Kommentare im Netz mit Bezug zu Judentum und Israel. Auch die Sprache habe sich radikalisiert, sagte Studienautorin Monika Schwarz-Friesel. Juden würden häufiger in den sozialen Netzwerken, in den Kommentarbereichen der Online-Qualitätsmedien oder in E-Mails als Krebs, Unrat oder Pest bezeichnet. Zu finden seien antisemitische Stereotype und judenfeindliche Verschwörungsfantasien praktisch auf allen Portalen wie Facebook, Twitter oder YouTube, aber auch auf Fanforen, Verbraucher-, Ratgeber- und Spaßportalen. Selbst der muslimische Antisemitismus sei stärker von klassischen Stereotypen des Judenhasses geprägt als von israelbezogenen Feindbildkonzepten.
Soweit die Meldungen. Die Situation spitzt sich immer mehr zu im Mittelmeer. Mehrere hundert Menschen sind in diesem Jahr vor der libyschen Küste bereits ertrunken, weil die Seenotretter nicht helfen durften. In Deutschland hat sich der Ton in der Debatte um die Flüchtlingspolitik verschärft. Doch immer mehr Menschen setzen sich auch ein für eine humanere Flüchtlingspolitik. Auch die christlichen Kirchen positionieren sich. Der EKD-Vorsitzende Heinrich Bedford-Strom äußerte sich am Freitag und warf besonders der CSU eine einseitige Flüchtlingspolitik vor. In dieser Woche war auch der Flüchtlingsexperte der EKD, Präses Rikowski, zu Besuch auf Malta, um sich selbst ein Bild zu machen. Tassilo Forchheimer mit Einzelheiten.
Der Flüchtlingsbischof kommt über das Wasser. Sein kleines rotes Schlauchboot fährt vorbei an der Lifeline, der Sea Eye, und macht schließlich fest neben der Sea Watch. Drei Rettungsschiffe deutscher Hilfsorganisationen, die jederzeit auslaufen könnten, aber nicht dürfen, obwohl draußen auf hoher See weiterhin Menschen ertrinken. Manfred Rikowski versteht seinen Besuch auf Malta auch als Zeichen der Solidarität mit den Rettern. Wer christlich leben wolle, dürfe niemals den einzelnen Menschen aus dem Auge verlieren, sagt der Präses aus dem Rheinland im Schwarzen Talar vor dem anonymen Grab von 24 namenlosen Flüchtlingen auf dem Hauptfriedhof von Malta. Bekannt ist nur ihr Todestag, der 18. April 2015. Damals sollen über 800 Menschen an einem einzigen Tag ertrunken sein, heißt es. Die meisten von ihnen haben ihr Grab im Mittelmeer gefunden. Die hohen Opferzahlen waren seinerzeit der Auslöser für die Gründung privater Rettungsorganisationen.
Wir beten. Gott, Anwalt der Schwachen, du hast dein versklavtes Volk begleitet, als es aus Ägypten floh. Du hast sie sicher durch das Meer geführt, sie in der Wüste bewahrt vor Durst und Hunger und ihnen das Land der Verheißung erschlossen. Wir legen dir die Flüchtlinge unserer Zeit ans Herz. Die, die hier liegen, die vielen Toten im Mittelmeer und die vielen, die auf der Suche sind nach Zuflucht.
Die biblische Vergangenheit und die Brutalität der Gegenwart treten an diesem Ort in einen beklemmenden Dialog. Gleichzeitig wird deutlich, was das eine mit dem anderen zu tun hat und warum sich die evangelische Kirche in Deutschland selbst für die Flüchtlingsrettung engagiert. Die Arbeit der privaten Hilfsorganisationen wird aus Kirchenmitteln unterstützt. Den Betrieb des Aufklärungsflugzeugs Moonbird beispielsweise fördert die EKD mit 100.000 Euro pro Jahr. Mindestens 1.000 Menschen haben dem kleinen Flugzeug ihr Leben zu verdanken. Umso empörter ist Manfred Rikowski darüber, dass die Maschine der Hilfsorganisation Sea-Watch schon seit Wochen nicht mehr in die Rettungszone starten darf.
Ich finde, das ist wirklich ein nicht hinnehmbarer Skandal. Und dass sowas in Europa passiert, dass Hilfsorganisationen daran gehindert werden, ihre humanitären Aufgaben zu erfüllen, ist skandalös. Ich hätte mir das vor einiger Zeit nicht vorstellen können. Ich hoffe sehr, dass alle noch mal genau hingucken. Denn auch das ist die Funktion, die Moonbird hat. Wir schauen nicht weg. Und der Gedanke, dass wenn Flüchtlingsboote und Geflüchtete, sterbende und tote Flüchtlinge nicht mehr gesehen werden, dass das Problem dann beseitigt wäre, der ist ja einigermaßen absurd. Es wird weiter gestorben, es wird mehr gestorben als bisher. Und da will ich auch ein Stück aufrütteln mit dieser Reise.
Und je mehr sich der Flüchtlingsbischof mit dem Thema beschäftigt, desto überzeugter wirkt er in seiner Mission. In den europäischen Hauptstädten wird währenddessen darüber diskutiert, ob die Anwesenheit der Rettungsorganisationen nicht dafür sorge, dass sich die Menschen überhaupt auf den Weg machen. Tatsächlich gibt es viele Argumente, die gegen diese These sprechen. Schon vor der Gründung der privaten Seenotrettung flüchteten und starben Tausende.
Sie reagiert auf eine Not, die da ist, und fördert sie nicht. Da muss man andere Fragen stellen. Da muss man über das Weltproblem Flucht nachdenken. Und dann ist die Bilanz, mit welcher Leidenschaft sich Politik um Lösungen bemüht, schon sehr negativ.
Menschenrechtsfragen hätten nicht mehr überall in Europa die höchste Priorität, so die Beobachtung von Manfred Rikowski.
Ich finde, da müssen wir dagegenhalten und sagen, was sind eigentlich die Werte, die uns in Europa verbinden. Und sie sind, wie ich finde, zutiefst christliche und im Moment haben die überhaupt keine Konjunktur.
Interessant ist allerdings, dass sich rund um die Frage der Flüchtlingsrettung eine gelebte Ökumene herauszubilden scheint. Ob evangelisch oder katholisch, in den vergangenen Tagen mehren sich die Stimmen, die die aktuelle europäische Migrationspolitik in Frage stellen.
Hinsehen statt abschotten. Tassilo Forchheimer berichtete über den Besuch des Flüchtlingsexperten der EKD auf Malta. Das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft bei NDR Info. Am Mikrofon war für Sie Nita Niehaus.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.